Wir wollen dir danken jetzt auch für das Hiersein von Karl Leier. Wir wollen dir danken, Herr, dass du ihm auch eine ganz spezielle Gabe gegeben hast. Und wir wollen dich herzlich bitten, dass du es wieder schenkst, Herr, dass wir in der ganzen Tiefe gepackt werden. So wie dein Heiliger Geist uns lenkt und leitet in unseren Gedanken. Das ist etwas Schönes, wenn das geschieht. Wenn wir heute Morgen uns mit Israel beschäftigen, Herr, dann wollen wir auch ganz bewusst eintreten für dieses Volk, weil das einfach uns aufgetragen ist, nicht weil die besser sind als andere Menschen, sondern weil es dein Volk ist. Du hast dich selber bekannt zu diesem Volk, hast dich selber hineingeboren werden lassen in dieses Volk. Und wenn es auch in den Nachrichten heißt, dass es da nichts Neues gibt, dann wissen wir, Herr, es entwickelt sich alles dem Ende zu. Deine Verheißungen erfüllen sich handgreiflich. Und nun bitte, Herr, fülle diese Stunde, segne du sie. Amen. Amen.
Danke für die Begrüßung und Einführung. Vielfalt, das kann auch Wechselbad bedeuten. Aber die sollen ja gesund sein. Ich habe im Gesamtprogramm festgestellt, dass das Thema Israel mehrfach draufsteht. Mehrfach. Also mindestens sind es drei Zeugen, die zu diesem Thema was gesagt haben. Und das ist ja dann auch wieder biblisch, durch zwei oder dreier Zeugen Mund soll eine Sache befestigt werden. Aber ich glaube, es waren sogar vier. Der Bruder Penkatzki hat ja intensiv sich auch mit dem Thema beschäftigt, also Zeitanalyse, besonders was Israel betrifft und so. Nun hoffe ich, dass also wirklich die Hauptstraße stimmt. Dass nicht der eine so sagt, hischt und der andere hot oder wie. Die Hauptstraße stimmt, ja. Ja, warte mal ab. Warte mal ab. Aber ich glaube schon, dass es eine Bereicherung sein kann für eine Konferenz, wenn nun tatsächlich so viele Stimmen da sind. Das macht ja übrigens auch unsere Bibel. Unsere Bibel ist auch polyphon, das heißt auch vielstimmig. Wir haben vier Evangelien. Und der Johannes, der sein viertes geschrieben hat, der hat gedacht, ja, die drei, die ich schon kenne, die muss ich noch ergänzen. Er hat ein viertes geschrieben. Also ist es ganz und gar biblisch. Nun auch zu diesem Thema, warum ist Israel ein Endzeitzeichen? Auf eine Warum-Frage soll man ja, wenn es logisch zugeht, mit darum antworten. Warum? Darum. Und ich habe versucht, meine Darum-Antworten zu bündeln. Und es sind drei daraus geworden. Ich möchte also auf die Frage unseres Themas heute mit drei Darum-Antworten reagieren. Zuvor aber will ich auf das Wort oder den Begriff Endzeit eingehen. Endzeitzeichen. Ich kann mich gut erinnern, das war Gerhard Bergmann, er lebt nicht mehr, aber das muss in den 70er Jahren oder 80er Jahren gewesen sein. Da kam so ein kleines, dünnes Büchlein raus, er hat da etliche Bücher geschrieben, ein kleines Büchlein, Leben wir in der Endzeit? Fragezeichen. Ich habe das damals schon gekauft, und weil mich es interessiert hat. Aber nun kann jemand kommen und sagen, na bitteschön, das ist jetzt gut 20, 30 oder noch länger Jahre zurück. Und immer noch dieses Thema Endzeit. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, wie war das nach Kriegsende mit dem Aufbruch in unserem Land? Hat da das Thema Endzeit nicht auch schon eine Rolle gespielt? Oder wie war das, nicht wahr, als die Kriegsfuhre über Land zog, hat das nicht manche dazu gebracht, nun so zu einer Art von Weltuntergangsstimmung zu kommen? Übrigens, die neueste Nummer von Topic. Manche werden diese Schrift kennen oder diesen Informationsdienst. Da heißt es, habe ich vorgestern bekommen, Weltuntergangsstimmung im Raum der orthodoxen Kirche, also in den Ostkirchen. Und zwar ist der Auslöser für dieses Empfinden der orthodoxe Mönch Arsenij, der in der orthodoxen Kirche einen guten Ruf als Prophet und Weissager genießt. Also es tritt da auch wieder einer auf, der wohl die Stimmung, die da in den Ostkirchen sich durchschlägt, durch den Zusammenbruch des Kommunismus, der ja doch bis dato sowas wie ein Gerippe war, das manches zusammengehalten hat, aber das ist jetzt weg und ist Weltuntergangsstimmung. Also, wahrscheinlich würden die in den Ostkirchen sagen, ja freilich, Endzeit ist also ganz nah. Und wir, so eine Weltuntergangsstimmung ist nun bei uns nicht gerade verbreitet, aber Endzeit. Also man kann auf das Wort Endzeit ja verschieden reagieren, dass man sagt, das ist immer das Dramatisieren. Da gibt es welche, die ständig übertreiben. Das Auf und Ab gab es immer schon. Und dann kommen manche und sagen, und das mit einer Berechtigung, ohne weiteres, es sind sogar welche, die die Bibel kennen, die sagen, ja, ist denn eigentlich nicht schon lange Endzeit? Seit wann ist denn überhaupt Endzeit nach der Bibel? Na bitte. Also seit Jesu erstem Kommen. Ja, aber warum machen wir dann immer mit dem Thema Endzeit so rum? Und das sind ja nun doch bereits 2000 Jahre. Also 2000 Jahre Endzeit. Und jetzt kommt der Leier und bringt noch einmal Endzeitzeichen. Warum ist Israel ein Endzeitzeichen? Ist es nicht eine unnötige Dramatisierung? Vielleicht sogar, manche würden sagen, eine unerlaubte Dramatisierung. Ich möchte aber jetzt einen Gedanken in die Arena werfen, der sieht kurz und bündig so aus. Wisst ihr, nach der Zeitrechnung Gottes sind die 2000 Jahre, die uns so fürchterlich lang vorkommen, 2 Tage. Denn 1000 Jahre sind in der Zeitrechnung Gottes 1 Tag. Natürlich bleibt das Zeitempfinden bei uns da. Ist ja klar, wir können jetzt nicht einfach sagen, nun 2000 Jahre sind für uns eigentlich kurz, für unser Empfinden nicht. Und für unsere Lebenszeit auch nicht. Nicht wahr, die schrumpft auch immer mehr zusammen, je älter man wird. Da geht es immer schneller und die Zeit wird immer kürzer. Also das Zeitempfinden ist eine relative Angelegenheit, ist gar nicht so feststehend, wie wir oft meinen. Das sollte uns vorsichtig machen bei dem Begriff Endzeit und bei der Einschätzung dieses Begriffs Endzeit. Ich war, wenn es auf der einen Seite gibt, die also hier ganz brisant und dramatisch die Sache machen, und auf der anderen Seite sind es die Verharmloser, die dann sagen, komm, hör doch auf, Endzeit ist ja schon lang. Wir müssen die Frage jetzt zuspitzen. Und da füge ich jetzt ein Wörtlein ein, wenn also diese Endzeit, biblisch gesehen, 2 Tage nach der Zeitrechnung Gottes, 2000 Jahre nach unserem Zeitempfinden, schon so lange dauert, dann müsste logischerweise unser Thema so heißen. Ich drehe es jetzt einmal in der Fragestellung herum. Ist vielleicht Israel mit all dem, was da drum und dran geschieht, ein Zeichen für die Endphase der Endzeit? Oder jetzt so gefragt, warum ist Israel ein Endphasenzeichen? Ich möchte behaupten, dass Israel ein Zeichen ist für die Endphase. Dass wir also an dem Thema 2000 Jahre kurz oder lang empfinden, hin oder her, dass wir an dem Thema gar nicht so rummachen müssen, sondern uns beschäftigen müssen, und darum habe ich auch die Warum-Frage gestellt, beschäftigen müssen, wenn das tatsächlich so ist, bitteschön, wo liegt der Beweis? Und so gehen wir ans Thema heran. Ich behaupte also, Israel ist ein Zeichen für die Endphase der Endzeit. Wie lange diese Endphase dauert, weiß ich auch nicht. Aber dass eine Zuspitzung geschieht und dramatisch geschieht, also da möchte ich fast sagen, das sieht ein Blinder. Jetzt kommt meine erste Antwort. Die ist gar nicht dramatisch. Warum ist Israel ein Zeichen für die Endphase der Endzeit? Erstens, darum, weil es Jesus sagt. Es ist einmal, es liegt schon etliche Jahre zurück, mir ganz schön in die Knochen gefahren, als ich beim Bibellesen auf, ich weiß nicht, war es im Matthäus-Evangelium oder im Lukas-Evangelium, das weiß ich nicht mehr, als ich beim Bibellesen auf eins der Feigenbaumgleichnisse stieß. Und da berichten alle drei Evangelisten übrigens, Matthäus, Markus, Lukas, immer in den entsprechenden Zusammenhängen, dass Jesus Wort an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wer zu den Zeitgenossen Jesu gehörte damals, die Jünger und andere, die ihm zuhörten, der hat damals garantiert sofort gewusst, dass das Feigenbaumgleichnis, es gibt übrigens drei davon, dass das Feigenbaumgleichnis nicht einfach eine Erzählung aus dem Bereich der Natur ist, dass Jesus, der ja ein Naturkenner war, hat die Lilien auf dem Felde beschrieben, die Vögel unter dem Himmel und so weiter, hat sich ausgekannt im Säen und Ernten, ist ja auch seine Schöpfung, ganz klar, dass eben die Erzählung der Feigenbaumgleichnisse nicht einfach bloß eine Naturgeschichte ist, sondern die Jünger und andere, die im Worte Gottes unterrichtet waren und die dran geblieben sind, die haben gewusst, Jesus bringt mit dem Feigenbaumgleichnis etwas, das Israel angeht. In 2000 Jahren Kirchengeschichte hat man das weithin vergessen. Man hat sowieso ja diese Weichenstellung vorgenommen, sehr bald, dass eben Israel ausrangiert ist und von Gott verworfen ist, ja sogar von Gott verflucht ist, keine Rolle mehr spielt. Und bis in unsere Tage hinein können es hochrangige Theologen sagen, Israel spielt keine heilsgeschichtliche Rolle mehr. Das sage ich nicht einfach so, das kann man belegen. Man hat den Eindruck, das Blatt wendet sich, selbst bei Rom wendet sich das Blatt oder hat sich bereits gewendet und sie strengen sich gewaltig an, eben den älteren Bruder, sprich die Juden, mit einzubeziehen. Ich sagte, das ist mir eines Tages ganz schön in die Knochen gefahren, dass Jesus hier sagt, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Nehmt euch ein Beispiel. Das ist doch eine Aufforderung. Das sagt doch Jesus nicht, es wäre ganz nett, wenn er oder die Augen, sagt er an anderer Stelle ja auch, ein bisschen anders wachend und so, aber es wäre ganz nett, wenn er euch damit beschäftigen würde, sondern er fordert es klipp und klar auf. An dem Feigenbaum lernt. Das heißt doch, schaut auf Israel, jetzt ohne Bild gesprochen. Und ihr Lieben, Gott bringt es fertig, dass es alle Welt tut. Geschieht in unseren Tagen. Alle Welt. Also erste Antwort, ich bin noch nicht fertig mit der ersten Antwort, aber ich wiederhole sie jetzt darum, weil es Jesus sagt. Darum ist Israel ein Endzeitzeichen und ganz speziell, was die Endphase betrifft. Es ist also gar nicht nötig, dass wir jetzt die anderen Zeichen, die ja Jesus angeführt hat, in seine Zukunftsreden, so mit den Erdbeben und mit Hunger und Seuchen und all dem, was eben als Beiwerk dazu geliefert ist. Wisst ihr, mir hat mal einer, der, soll ich sagen, war sogar ein Kollege, mir hat mal einer, der an der Stelle ziemlich zurückhaltend war, um nicht zu sagen, ablehnend, gesagt, ja, also ihr da mit eurem prophetischen Wort und so, ähnlich ging es in der Richtung, dass es heute mehr Erdbeben gibt, wollte also auf das Zeichen Erdbeben, dass es heute mehr Erdbeben gibt, das hängt eben damit zusammen, dass es heute mehr Seismographen gibt. Deshalb gibt es mehr Erdbeben. Die hat es früher also auch schon gegeben, aber man hat sie nicht registriert. Er wollte mir da so richtig eins reindrücken. Ich habe ihm dann zur Antwort gegeben, ja, dann hat das prophetische Wort das eben auch schon vorausgesehen, dass es mehr Seismographen gibt. Aber ihr Lieben, wir brauchen gar nicht die Erdbeben zählen. ob mehr oder weniger und ob das früher auch schon so war und heute eben sich das alles bloß so zuspitzt, auch mit den Erdbeben. Ist gar nicht nötig, brauchen wir nicht. Wir sollen auf den Feigenbaum schauen. Ein Israel lernt ein Beispiel. Und nun die drei Feigenbaum, sage ich jetzt Geschichten oder Erzählungen oder Gleichnisse. Da gibt es die Geschichte vom unfruchtbaren Feigenbaum. Lukas 13, 6 bis 9. Ich nehme an, wir sind so weit in der Bibel zu Hause, dass ich das jetzt nicht langs und breit erklären muss. Der unfruchtbare Feigenbaum, der gepflanzt ist und Jahr für Jahr, 3 Jahre waren ja genannt, Jahr für Jahr keine Frucht bringt. Also jetzt sage ich wirklich wieder, da muss fast ein Blinder sehen, dass Jesus das gemünzt hat auf seine Zeit in Israel und an seinem Volk. Er, der gesandt war zu den Schafen des Hauses Israel. Er kommt und pflanzt und begießt und wartet auf Frucht. Und 3 Jahre komme ich nun und suche Frucht darauf und immer noch nicht. Und dann kommt eben der Besitzer und sagt, na, also gib ihm noch eine Chance, 1 Jahr. Und wenn dann keine Frucht, ja was dann? Das Gleiche vom unfruchtbaren Feigenbaum. Israel hat damals die Frucht gebracht, dass es seinen Messias abgelehnt hat. Und dann mit dafür gesorgt hat, dass er ans Kreuz kam. Und die Römer waren ja auch beteiligt. Wir alle waren beteiligt. Wir wissen ja, Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt ja ans Kreuz gegangen. Also die Sache mit dem unfruchtbaren Feigenbaum bleibt in der Auslegung garantiert an der Oberfläche, wenn wir das Ganze nicht auf die damals höchst aktuelle Situation beziehen, nämlich auf Israel. Israel hat trotz dem 3- oder 3- bis 4-jährigen Dienst, vielleicht waren es 3,5 Jahre, was weiß ich, Jesu an seinem Volk, sein Ruf zur Buße, zur Umkehr. Israel hat als Volk, als Ganzes, bei Einzelnen hat es schon gefruchtet, natürlich, aber als Ganzes nicht die Frucht gebracht, die Gott eben für das Volk seiner Wahl gedacht hat, dass es sein müsste. Dass Gott das Versagen Israels auf seine Weise wieder zum Positiven gewendet hat, dass nämlich dadurch das Heil zu den Heidenvölkern kam, das steht auf einem anderen Blatt. Das hängt einfach mit der Überlegenheit Gottes zusammen, der auf krummen Linien gerade schreiben kann, wie man sagt. Also das ist das erste Gleichnis, die Sache von dem unfruchtbaren Feigenbaum, aber zu deuten, zu münzen auf Israel. Und nun kommt das andere. Die Geschichte von der Verfluchung des Feigenbaums. Wenn wir das lesen, müssen wir immer ein paar Mal schlucken, denken, ja was soll denn das? Wisst ihr, da kommen uns Fragen über Fragen. Und zwar finden wir das im Markus-Evangelium. Markus 11, 12 bis 14. Markus 11, 12 bis 14. Die Überschrift hier, der verdorrte Feigenbaum. Jesus kommt von Bethanien, sieht einen Feigenbaum von Ferne, der hatte Blätter. Nun, damit knüpft dieses Feigenbaumgleichnis an dem, was Lukas berichtet hat, nämlich der Feigenbaum, der keine Frucht bringt und nur Blätter hat. Da ging er hin, ob er etwas darauf fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Und dann kommt ein Satz, der kann ihn schon in Schleudern bringen. Denn da wird gesagt, das ist sicherlich eine Erklärung des Evangelisten, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Ja, sage ich jetzt. Wieso kommt dann Jesus und erwartet Frucht? Ist es dann dem Feigenbaum gegenüber nicht ein Unrecht, wenn Jesus dann zu einer solchen Zeichenhandlung schreitet und den Feigenbaum verflucht? Sagt er mal. Will der Evangelist sozusagen den Feigenbaum retten oder was? Die Ehre des Feigenbaums. Es war nicht Zeit für Feigen. Das wäre dann so, dass wir eine Korrektur, die er bei Jesus anbringen müsste. Jesus hat also ungerechterweise Frucht erwartet, wo es doch gar nicht Zeit für Feigen war. Nun, also jetzt von der Biologie her betrachtet, gibt es beim Feigenbaum die Vorfeigen. Und zwar sind es Blüten, die, wie man sagen kann, überwintern. Die bilden sich bereits im Herbst, überwintern dann, bilden sich aus. Und dann gibt es die Vorfeigen, die sind nicht so gut. Aber immerhin ist es auch schon eine Art Frucht. Also das wäre die biologische Seite. Ich habe mich ja da in meinem Buch mit dem Thema auseinandergesetzt. Das war übrigens der Anlass, dieses Buch überhaupt anzugehen. Die Aufforderung Jesu an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Und nun kommt der weitere Gedanke, Jesus hatte Hunger. Und als er keine Frucht fand, legen wir jetzt gerne hinein, jetzt kommt er in Wallung. Ich will es gar nicht sagen, wie man das Schwäbisch ausdrückt. Jetzt kommt er in Wallung, weil er seinen Hunger nicht stillen kann, und dann kommt diese negative Reaktion. Nicht wahr? Wenn wir in diesen Gedankenspielen bleiben, bleiben wir immer nur an der Oberfläche, wenn wir das auslegen. Dass Jesus Hunger hatte, war ganz bestimmt die Hunger nach Frucht. Aber als ob sich Jesus nicht hätte zügeln können, der 40 Tage fasten konnte und weil er jetzt seinen Hunger nicht stillen kann, aufgebracht reagiert und ein Fluchwort ausspricht. Also das ist einfach undenkbar. Jesus hatte Hunger nach Frucht, weil sein ganzes Arbeiten, Dienen und Wirken darauf aus war, Menschen zur Umkehr zu bringen, eben die Frucht zu wirken, die zu wirken ihm aufgetragen war. Und der Satz, denn es war nicht die Zeit für Feigen, ist ein heilsgeschichtlicher Einschub, den hier der Evangelist bringt. Das heißt, gestern Abend haben wir das gehört, aus den Ersten wurden und werden Letzte. Israel, das zuerst dran war, aufgrund seiner Negativreaktion, wird zurückgestellt. Das sagt dieser Satz, denn es war nicht die Zeit für Feigen. Es geht ja dann weiter, nicht wahr? Jesus kommt mit seinen Jüngern in den Tempel. Nach diesem Geschehen, Jesus hat das Fluchwort gesprochen. Wenn nicht, dann hau ihn ab. Das ist die Konsequenz. Er führt dort auch eine Art von Gerichtsmaßnahme durch. Er macht die sogenannte Tempelreinigung, stößt die Tische um und so weiter. Und die Jünger, die sind ganz perplex, weil sie jetzt ihren Meister plötzlich mal so richtig in, soll ich es menschlich sagen, in Fahrt sehen. Und dann am anderen Morgen, Jesus geht wieder zurück nach Bethanien mit seiner Jüngergruppe, am anderen Morgen gehen sie wieder den gleichen Weg, Jesus kommt zum Tempel, Jesus war ja oft im Tempel, hat dort gelehrt, sagt er ja auch noch in Gethsemane. Und jetzt kommen sie an dem Feigenbaum vorbei und der Feigenbaum ist über Nacht verdorrt. Das kann man ja ablesen. Petrus reagiert, wie so oft, der Erste, der immer reagiert. Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und jetzt kommt Jesus und antwortet, ja, das kommt davon, wenn man keine Frucht bringt. Das wäre die logische Erwiderung. Aber Jesus erwidert so gar nicht. Er sagt, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Das ist eine Reaktion, die scheint ganz weit hergeholt. Aber Jesus will sagen, weil der Petrus ja und die Jünger mit ihm, er ganz durcheinander ist, verdorrt, diese Zeichenhandlung, diese Gerichtshandlung, das glaube ich, haben die Jünger begriffen. Diese Gerichtshandlung, die hat sofort sich ausgewirkt an dem Feigenbaum. Und jetzt kommt Jesus und steuert sozusagen in die umgekehrte Richtung. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spreche, hebt dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, so wird's ihm geschehen. Jetzt kommt Jesus mit seinem Hinweis auf den Glauben plötzlich und bringt Hoffnung in die Situation hinein. Wenn ihr Glauben habt, dann bleibt's also nicht bei dem verdorrten Feigenbaum. Dann könnt ihr noch viel mehr erreichen. Das will Jesus hier sagen. Und in der Tat, Nicht wahr? Es bleibt nicht bei der Gerichtszeichenhandlung des verdorrten Feigenbaums in der Bibel. Es bleibt nicht bei dem Wort, nun esse niemand mehr eine Frucht von dir bis hinein in die Ewigkeit. Und dann lesen wir dann auch wieder raus, für alle Zeiten und Ewigkeiten und unendlich. Die Bibel ist hier viel feiner. Und darauf kommt man eben, wenn man nun wirklich auch an einer solchen Stelle ein bisschen in die Tiefe bohrt. Was heißt denn das? Nun esse niemand mehr eine Frucht von dir in diesen Äon hinein. Damit ist ganz deutlich ausgedrückt, dass es niemals ein endgültiger Verfluchungszustand bleiben wird. Den Äon, das wir in unseren Sprachgebrauch hinein übersetzen mit Ewigkeit, heißt niemals Endlosigkeit. Das ist biblischer Befund. Da muss vielleicht bei uns da und dort eine Korrektur einsetzen. Und der biblische Befund wird dadurch, dieser biblische Befund, dass Äon niemals Endlosigkeit bedeutet, wird dadurch erhärtet, dass es das Gleichnis vom sprossenden Feigenbaum gibt. Das berichtet Matthäus. Wir müssen also, wenn wir jetzt die Feigenbaumgleichnisse nacheinander aufreihen, dann müssen wir hinten anfangen und landen jetzt bei Matthäus. Lukas, Markus, Matthäus. Wenn seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Hier hat Jesus ganz deutlich signalisiert, dass der Feigenbaum eben niemals in seinem verdorrten Zustand für immer bleiben wird. Das Gleichnis vom sprossenden Feigenbaum. Das steht in Matthäus 24, 32 bis 35. Ich sage noch einmal, wer mit seiner Auslegung im Blick auf diese Feigenbaumerzählungen oder Handlungen oder Gleichnisse nicht Israel darin sieht, bleibt an der Oberfläche. Und nun ist das für uns heute ein Signal. Wenn der Feigenbaum Blätter gewinnt, dann wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Sommer bedeutet Erntezeit. Und Erntezeit bedeutet in der Sprache der Bibel Gerichtszeit oder Gerichtsabschlusszeit. Ja, und nun muss man das Sprossen in Israel erlebt haben. Ich nehme an, dass nicht wenige unter uns sind, die waren einmal, zweimal, dreimal in Israel, können das bestätigen, kann ich auch bestätigen. Das Sprossen in Israel, das Blättergewinnen des Feigenbaums. Vielleicht darf ich an dieser Stelle das einflechten, kann man mitten in einem Vortrag auch für ein Buch werben.
Also zwischendurch machen es gelegentlich die Redner.
Machen Sie es?
Ja, ja, ja.
In der Tat, da darf ich es auch.
Ja, dir steht das auch zu.
Also gut. Zwischendurch. Ja, da kann ich es einbauen jetzt. Das ist keine Werbung jetzt für mein Buch, das übrigens gar nicht da ist, das sage ich dann am Schluss noch was dazu, sondern für ein Buch von Hans Eisler. Trägt den Titel Wegbereiter für Israel. Ich bin mit diesem Buch insofern verknüpft und verbunden, weil ich mehrfach das Manuskript gelesen habe und war mitbeteiligt an der Titelfindung und so weiter. Ist auch im selben Verlag erschienen. Dieses Buch beschreibt 100 Jahre Geschichte Israels, als es noch gar kein Israel gegeben hat. Nämlich die 100 Jahre bis zur Staatsgründung, also rund 1850 bis 1950. Wisst ihr, das ist bei uns allermeist ein weißer Fleck. Was das Wissen anbetrifft, in unseren Geschichtsbüchern steht da gar nichts drin. Wer weiß denn von uns, dass währenddem bei uns der Zweite Weltkrieg da sich abgespult hat und die Bomben fielen, wer weiß denn das groß bei uns, dass da bereits in Israel einiges geschehen ist? Wenn man heute nach Israel reist, dann ist man überrascht, dass da Wälder stehen. Die sind nicht einfach bloß vom Himmel heruntergefallen, die wurden gepflanzt. Ich war der Aufbau des Landes, der hat ja nicht erst begonnen mit der Staatsgründung Israels, sondern, und das beschreibt Hans Eisler übrigens, unheimlich spannend, aber das sind wirklich geschichtliche Fakten, die er meisterhaft zusammengetragen hat. Hans Eisler ist ja seines Zeichens Richter, wohnt in der Nähe von Urach, Dettingen. Wir haben uns jetzt aufgrund des Buches ja auch kennengelernt. Und also ich werbe für dieses Buch wirklich von ganzem Herzen. Das füllt eine Informationslücke aus. Und man kann mit diesem Buch auch anderen, soll ich es jetzt mal sagen, auf den Trappen helfen. Es gibt ja viele, die können mit dem Thema Israel entweder gar nichts oder nicht viel oder noch nicht viel anfangen. Man muss sich einfach informieren, gerade auch zum Verständnis des heutigen Geschehens. Und da ist dieses Buch, finde ich, ganz wichtig. Es heißt also Wegbereiter für Israel, Hans Eisler, 100 Jahre Geschichte bis zur Staatsgründung. So, ja, da ist das Blättergewinnen ja auch mit beschrieben. Gestern Abend wurde ja deutlich gemacht, und da bin ich voll mit einig, dass da und dort sich auch schon so etwas wie eine messianische Frucht herausbildet. Und zwar würde ich sagen, das sind die Juden, die an Jesus als an ihren Messias glauben. Ich denke schon eine ganze Weile, sage es auch da und dort. Ich könnte mir durchaus denken, ihr hört, ich sage das in der Möglichkeitsform, ich könnte mir denken, dass die messianischen Juden heute bereits schon der Anfang von den 144.000 sind, von denen in der Offenbarung die Rede ist. Es ist eine Auswahlgruppe aus Israel. Es sind nicht die Zeugen Jehovas. Oder die Vorfrucht, Vorfeigen. Ja. Ja, also wie das mit den 144.000 wird, da warten wir noch ein bisschen ab, klar. Ich warte, das wird vielleicht das Ergebnis auch der zwei Zeugen sein, die in Jerusalem auftreten. So, das war jetzt der erste Punkt. Darum, weil es Jesus sagt, darum ist Israel das Endphasen-Endzeitzeichen. Eben, weil das alles ja vor unseren Augen bereits sich erfüllt. Nun kommt meine zweite Antwort. Also warum ist Israel dieses Zeichen? Darum, weil es der Prophet Zacharia voraussagt. Zacharia hat etwa vor 2500 Jahren gelebt und seine Prophetie niedergelegt, empfangen, niedergelegt und Einblick bekommen in den Plan Gottes. Das muss man sich mal vorstellen. 2500 Jahre überbrückt dieser Prophet. Ich war, da sind die 2000 Jahre in dieser Geschichte ja total verschluckt. Die sind ja mit drin. Und diese Zeit überbrückt der Prophet und sagt uns in Kapitel 12 und 14, dass Jerusalem zum Taumelbecher werden wird für alle Völker ringsum. Das sind die arabisch-islamischen Staaten gemeint, um Israel herum. Und er sagt noch in einem zweiten Anlauf, dass Jerusalem zum Laststein werden wird für alle Völker. Die Unterscheidung muss man treffen. Taumelbecher oder Rauschtrank und Laststein für alle Völker. Vorausgesagt von einem Propheten vor 2500 Jahren. Und wir sind heute Zeugen, Zeugen für die Erfüllung dieser Prophetie. Ihr Lieben, was muss denn noch passieren, dass wir das sehen? Ich könnte es in einem Satz so zusammenfassen. Der Prophet hat vorausgesagt, dass die Jerusalem-Frage sich zuspitzt zum Jerusalem-Problem. Die Jerusalem-Frage spitzt sich zu zum Jerusalem-Problem. Heißer geht's nicht mehr. So, ich möchte jetzt in einem dritten Punkt, der zweite ist sehr kurz, weiß ich, aber ich möchte einfach hier die Tatsache in den Raum stellen, vorausgesagt durch den Zacharia. Der dritte Punkt wird etwas breiter jetzt. Ist auch eine Darum-Antwort. Warum ist Israel dieses Zeichen? Darum, weil es im Zeitgeschehen abzulesen ist. Und nun möchte ich ein bisschen da und dort vielleicht nachhelfen, wenn es nötig sein sollte, um wirklich uns die Augen zu öffnen, dass wir am Geschehen unserer Zeit ein Erfüllungsgeschehen entdecken. Dass wir nicht einfach blind den Nachrichtenfolgen mitbekommen oder blind und oberflächlich uns mit hineinziehen lassen in die immer mehr um sich greifende Anti-Aktion gegen Israel. Ich weiß, es heißt da bei einer solchen Thematik immer wieder, ja, wenn man ein Freund Israels ist, darf man dann keine Kritik üben an Israel. Und da gibt es welche, die zählen durchaus zu den Gemäßigten, die dann sagen, ja natürlich, ein Freund sagt einem anderen Freund auch, was ihm nicht passt. Klar, dem würde ich auch zustimmen. Aber ich würde gleichzeitig sagen, seien wir bitte mit unseren Meinungen und Kommentaren und jetzt würde ich auch sagen, mit unserer Kritik zurückhaltend, wenn wir eben bloß von außen oder bloß informiert von unseren Massenmedien meinen, wir müssten auch, Entschuldigung, unseren Senf dazu geben. Seien wir da bitte vorsichtig und zurückhaltend. Ich behaupte mit ganzer Konsequenz, wir werden weltweit einseitig informiert. Und wenn wir bloß auf das hören, was allgemein durch die Medien gespuckt wird und was eben unsere Massenmedien eben in die Welt hineinspülen, wir werden einseitig und das heißt dann falsch informiert. Ich gehe sogar noch weiter und sage, wir werden mit Lügen überspült. Deshalb also vorsichtig mit unseren Kommentaren oder mit unserer Kritik. Zurzeit ist ja der Sharon, ich möchte fast sagen, der meistgehasste Mann. Aber bei all dem, was jetzt sich auf der Ebene der Erfüllung, also auf unserem Globus, im tagtäglichen Geschehen, in dem handfesten Geschehen, in dem das Krieg ist, dass geschossen wird, dass Menschen umkommen, in diesem fürchterlichen Geschehen, bei all diesem realen Geschehen, also was die Wirklichkeit betrifft, wir dürfen bei all dem nicht vergessen. In dem allem und durch das alles hindurch geschieht Erfüllung. Ich kann es auch so sagen, Gott bringt es fertig, das Unheilsgeschehen in unserer Welt durchzusetzen mit seinem Heilsgeschehen. Das klingt vielleicht eigenartig, da haben wir die Toten vor Augen. Aber wo soll denn da Heilsgeschehen sein? Nein, wir müssen es lernen, aufgrund des biblischen Wortes, und das sage ich jetzt des biblischen Verheißungswortes, eben durch das Wirrwarrgeschehen hindurch den roten Faden des Heilshandelns Gottes zu entdecken. Und das sind eben nun Sharon und Arafat Gestalten, Figuren auf der Ebene, die Gott bestimmt. Also am Zeitgeschehen abzulesen. Ich nenne jetzt das Geschichtsdatum 1948. Das soll nur so ein Punkt sein, der uns deutlich machen soll, wie, sage ich wieder, im Unheilsgeschehen Gott sein Heilsdatum gesetzt hat. Er hat es gemacht. 1948 Staatsgründung Israels, sage ich ja, nichts Neues für uns alle nicht. Aber wir sollten nicht vergessen, dass das die Antwort, das ist jetzt Deutung von der Bibel her, dass das die Antwort Gottes war auf den Endlösungsplan Hitlers. 6 Jahre vor 1948, das war 1942, war die berüchtigte Wannsee-Konferenz, auf der mit grausamer Konsequenz und Ironie der Wahnsinn der Todesmaschinerie beschlossen wurde. Dem Wannsee-Museum. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, was dort dokumentiert ist, was da ablief. Das heißt doch Vernichtung der Juden. 11 Millionen sollten es werden. Und 6 Jahre nach diesem Wahnsinnsbeschluss entsteht der Staat Israel. Geschwister, wenn uns hier nicht die Augen aufgehen für das Handeln Gottes. Ich habe das Buch von Ben-Gurion, nicht von über, also seine Biografie gelesen. Und Ben-Gurion, der erste Staatspräsident, ja, also war ein Bibelleser, man kann fast sagen, eine Prophetengestalt, der hat auch seine Macken und Kanten gehabt, keine Frage, wie wir alle. Aber wer das Buch gelesen hat, der muss sagen, das Hin und Her, nicht wahr, auch das Gegeneinander unter den Israelis selber, Chaim Weizmann, so der erste Präsident und so, und Ben-Gurion waren sich auch nicht so grün, und obwohl Ben-Gurion David grün geheißen hat, aber also das Hin und Her und das Verhandeln der Engländer mit USA und wie es dann zum UNO-Beschluss kam und rüber und nüber, und also da kann man bloß sagen, die Entstehung des Staates Israel, es war ein Teilungsbeschluss, zum Wunder Gottes. Dass Gott die Menschen wie Schachfiguren hin und her schiebt und die Äußerung dessen und die Äußerung jenes so fügt und ordnet, dass schließlich das dabei herauskommt, dass der Staat entsteht. Und nun ist es buchstäblich so, seitdem, dass vor den Augen der ganzen Welt dieser Staat Israel existiert. 1948 ist als Geschichtsdatum in unsere Geschichtsbücher hineingeschrieben, außer dem Geschichtsbuch der Palästinenser. Die Landkarte der Palästinenser hat den Staat Israel nicht auf deren Landkarte. Warum? Weil es immer noch das erklärte Ziel, es wird natürlich vornherum nicht gesagt, aber es ist das erklärte Ziel, Israel muss verschwinden. Aber nun sage ich noch einmal, buchstäblich vor den Augen der Welt ist der Staat Israel da. Es gibt ultraorthodoxe Kreise in Israel, die sagen, dass der Staat Israel nicht von Gott kommen könne, weil er ein ganz weltlicher Staat ist. Also mit dem Urteil, ein ganz weltlicher Staat, haben sie schon recht. Das ist die einzige Demokratie, nicht wahr, sagt man ja immer. Im Nahen Osten. Und das drum und dran und das, was Israel nun als Volk und auch mit dem, was man die Regierungsmaßnahmen beurteilt, was da Israel liefert, das hat schon manches, was zum Fragen Anlass gibt. Also wenn Ultraorthodoxe mit diesem Urteil kommen, ist es so aus der Luft nicht gegriffen. Nur dürfen wir nicht vergessen, wenn Gott eben Schritt für Schritt das Ziel seines Planes erfüllen will, das Ziel auch mit Israel, nämlich die Erneuerung von ganz Israel, dann muss doch dieses Israel mal da sein. Sprich, die toten Gebeine, die müssen doch zusammenrücken. Und da ist die Bibel ganz nüchtern und macht es eben auch ganz deutlich. Der erste Schritt kann nicht vor dem zweiten kommen. Gott kann die Erneuerung des Volkes Israel nicht einfach bloß vom Himmel herunterwerfen und sagen, so ist sich Israel erneuert, da habt ihr's. Manche denken ja vielleicht an das Jerusalem, das vom Himmel herniederkommt. Aber das ist noch ein bisschen weiter draußen. Also das Israel muss erst da sein, die Totengebeine, bitte Totengebeine, die leben noch nicht. Aber dann kommt die Erneuerung. Also nicht den zweiten Schritt vor dem ersten. Und Gott hat den ersten Schritt getan. Ist immer noch dabei. Die Sammlung geschieht immer noch. Ja, das muss man in Israel erlebt haben. Wenn man da einer indischen Jüdin begegnet, wer in Tel Harim schon dabei war, Paulus Meyer sitzt da aus München. Ja, die indische Jüdin an der Rezeption. Indische Jüdin, sagt man sich, ja, gibt es in Indien Juden? Es gibt im Irak Juden. Es gibt in Sibirien Juden, es gibt in der ganzen Welt Juden. Manche wissen es fast gar nicht mehr, dass sie Juden sind,
und von dort ausgegangen sind. Das muss man erlebt haben, wie aus aller Herren Länder in Israel jetzt Juden sind. Juden ist ein Sammelbegriff. Zeitgeschehen. Zeichen für die Endphase. Ist das? Ist angekündigt, dass Gott aus aller Herren Länder seine Leute sammeln wird. Vom Norden, vom Süden, vom Osten, vom Westen. Obwohl man sagen muss, die meisten Juden sitzen ja heute noch in den USA. Für mich erhebt sich da die Frage, ob bis zur Wiederkunft Christi, also wenn dann die Erneuerung geschieht, das was gestern Abend ja auch am Schluss gesagt wurde, ob da nun alle Juden in der ganzen Welt bereits in Israel sind, glaube ich nicht. Es wird in dem tausendjährigen Reich geschehen, da kommen dann alle zurück. Ich möchte auch an der Tatsache, dass Israel bis heute erhalten geblieben ist, ablesen, dass hier ein Endzeitzeichen vorliegt. Wir vergessen das in den heutigen Debatten und in den heutigen Kommentaren weithin. Auch das, was eben über die Medien da gebracht wird. Wir vergessen das weithin, dass bei der Geburt des Staates Israel, ich sage es jetzt einmal so, also 1948, 5 arabische Armeen bereitstanden, dieses neugeborene Kind zu fressen. Werft sie ins Meer. Das vergisst man heute. Obwohl Israel Ben Gurion hat es getan, ganz klar gesagt hat, wir strecken unsere Hand aus zum Frieden all den Völkern rings um uns herum. Die wollen doch Frieden. Die wollen doch mit ihren Nachbarn gut auskommen. Und nun vergisst man das in den folgenden Kriegen ja sowieso, nicht wahr, dass Israel sich immer wieder hat wehren müssen, weil es immer wieder den Würgegriff gegeben hat. Nasser war ja da ein besonders rabiater. Man vergisst es gerade auch in der heutigen Diskussion. Immer die Israelis, das sind die Aggressoren und wenn die und so weiter und dann die Geschichte mit den besetzten Gebieten. Ja, da sagen wir besetzte Gebiete. Weiß man denn die Ursache, warum das so weit kam? Das vergisst man. Oder will es nicht mehr wissen? Aber es gehört zum Schicksal Israels. Und jetzt sage ich etwas, das muss eigentlich einem wehtun. Es gehört zum Schicksal der Erwählung, dass diese Situation da ist. Und ich habe es in manchen Gesprächen gerade mit Israelis da und dort schmerzlich mitempfinden müssen, wenn diese Frage angesprochen wurde und man konnte das sagen, so Israel, das Volk der Wahl oder der Erwählung und ich war Reaktion, das wollte man gar nicht sein und so und all das. Und dann kam bei Einzelnen die Reaktion, ja, wenn das dabei herausschlupft, dass wir bloß ständig Prügel beziehen und Gegnerschaft erleben und Mord und Totschlag erleben, wenn das dabei herauskommt, nein, danke. Schicksal der Erwählung. Über den Punkt kann man nicht einfach bloß leichtfertig hinweggehen. Es geht der Gemeinde Jesu Christi im Grunde genommen nicht anders. Wisst ihr, wenn wir verhältnismäßig ruhig in unseren Breitengraden unser Dasein fristen, dann bitte lassen wir uns nicht täuschen. Die Gemeinde Jesu Christi hat, auch jetzt weltweit gesprochen, immer wieder Verfolgung erleben müssen. Und wisst ihr, dass Saudi-Arabien das Land ist, in dem am meisten Christenverfolgungen heute noch geschehen? Saudi-Arabien, das von Amerika ständig poussiert wird und umgekehrt? Wegen dem Ölpreis natürlich. Von dem wir auch wieder abhängig sind, vom Ölpreis, nicht wegen den Tankstellen und so, wir fahren auch Auto. Erhaltung Israels bis heute. Für mich ist das ein Zeichen. Im Übrigen ist es so, Das lehrt uns auch die Geschichte Israels schon im Alten Testament, nicht erst seit 1948. Solange Israel auf der Ungehorsamslinie marschierte und marschiert, bekommt es die Zuchtrute Gottes zu spüren. Das ist auch das Schicksal der Erwählung. Ich habe noch einen Punkt, also unter der dritten Antwort. Zeitgeschehen. Die Zuspitzung der Nahostfrage zum unlösbaren Problem. Warum? Bitte bleiben wir auch in der Beurteilung. Wir müssen beurteilen lernen, keine Frage. Sonst werden wir einfach von den Meinungswogen hin und her geschwemmt. Die Beurteilung, dass die Nahostfrage zum unlösbaren Problem geworden ist, liegt in der Tatsache, dass Islam und Judentum in dem einen Punkt einfach niemals zusammenkommen können. Alles, was nämlich einmal islamischer Boden war, das hängt jetzt mit der Theologie des Islam zusammen, was einmal islamischer Boden war, und das war ja der Nahe Osten, das war ja dort, wo jetzt Israel etabliert ist, kann niemals Andersgläubigen zugestanden werden. Darum bleibt das Endziel der arabisch-islamischen Kräfte und Mächte immer das Vernichten Israels. Das ist das Grundproblem, in dem die Israelis sind. Sie sollen also mit einem Partner, mit einem Gegenüber, mit einem Kontrahenten Frieden schließen, der gar nicht will, dass ich da bin. Ja, das geht doch nicht. Es kann nie aufgehen. Das hängt mit Allah zusammen. Denn es wäre für Allah eine Niederlage, wenn sozusagen einmal gewesenes islamisches Land jetzt sozusagen den Juden, den Andersgläubigen, die sind auch die Leute des Buches nach dem Koran, den Andersgläubigen zugestanden würde. Bei all den Verhandlungen, die Arafat geführt hat, Oslo-Verträge und all das, auch Waffenstillstandsverträge und all dem, waren es immer nur Teilziele, die da angesteuert waren. Das Endziel war immer, Israel muss weg. Ich habe hier eine Notiz aus einem Blatt, das trägt, sehe den Feigenbaum, da gibt es ein Blatt, das so herauskommt, unter dem Titel. Waffenstillstand, nicht Friede. Abdul Wahab Dawashe, ehemaliger arabischer Knesset-Abgeordneter, also in Israel, fand vor kurzem in einem Fernsehinterview des palästinensischen Fernsehens deutliche Worte. Das ist eine Notiz, Februar 2002. Wir meinen nicht wirklich Friede, sondern Hudna. Das ist das arabische Wort für Waffenstillstand. Man kann nicht Frieden mit den Juden schließen, sondern nur einen vorübergehenden Waffenstillstand aushandeln, um ganz Palästina zu befreien. Jetzt kommen wir mit unseren gut gemeinten Ratschlägen. Die müssten doch die besetzten Gebiete aufgeben. Und dann die Siedlungspolitik. Und dann kommen unsere Politiker und haben ihre Weisheiten. Sharon hat in einem Interview einmal gesagt, das sage ich jetzt mit meinen Worten, nein, das kann ich lesen, halt, das habe ich ja da. Der 73-jährige Premierminister, so alt ist er ja schon. Ich habe an jedem israelischen Krieg teilgenommen, sagte er. Ich habe alle Schrecken des Krieges erlebt und hatte Entscheidungen über Leben und Tod zu treffen, für mich selbst und für andere. Glauben Sie mir, ich verstehe den Vorrang des Friedens besser als viele Politiker, die nie im Krieg gewesen sind. Aber Frieden bedeutet für mich Frieden in Sicherheit. Unlösbarkeit, haben wir gesagt, die Nahostfrage spitzt sich zu zum unlösbaren Problem. Ich habe auch in einem Interview einmal mitbekommen, der Nahost- und Islam-Experte Peter Scholl-Latour, Journalist, Buch geschrieben, also auf die entsprechende Frage, ohne Umschweife geantwortet, glauben Sie, dass das Nahostproblem zu lösen ist? Nein. Der hat gar nicht lange überlegt, nein. Ja, auf dem Hintergrund ist es auch unlösbar. So, aber jetzt kommt's. Vielleicht darf ich noch den Ruf erwähnen, den Arafat kräftig losgelassen hat, dass nicht nur die USA, sondern auch die EU, also Europäische Union, sich einmischt und dass eine Schutztruppe ausgesandt wird, Saharia 12, Saharia 14, eine Schutztruppe ausgesandt wird, die UNO. Unser Außenminister hat ein 7-Punkte-Programm erlassen. Es wurde in der EU diskutiert. Amerika schickt den zweitwichtigsten Mann, nämlich den Außenminister Powell, den Nahen Osten. Ist er immer noch dort? Weiß ich gar nicht. Immer noch, ja. Also, die Beteiligung aller Völker und siehe, Gottes Wort erfüllt sich. Und sie reißen sich wund an dem Laststein Jerusalem. Sie haben ihre Meinung und Gegenmeinung und hin und her, Pendeldiplomatie, sagt man da, und bringen es nicht fertig. Ich weiß nicht, wie lange das noch gehen wird, dass diese Unlösbarkeit der ganzen Welt vorgeführt wird. Bis zu dem Zeitpunkt, wo einer kommt, der eine Scheinlösung hat. Wer das ist, weiß ich nicht. Einer aus dem Islam, einer von Amerika oder was weiß ich, oder ist ein Jude, bitte? Ach, von der Kirche einer. Aha. Aha, von der Weltkirche, ja. Ich lasse es offen, aber ich möchte hier, soll ich sagen, so ein bisschen eine Linienführung andeuten. Und ich meine, die Bibel tut es auch. Die Zuspitzung des Nahostkonflikts zum unlösbaren Problem fordert den starken Mann. Und der starke Mann, was weiß ich, der wird mit irgendeiner Formel kommen und alle Welt wird jetzt begeistert sagen, der hat's. Der bringt's. Warum? Weil ja alle unter diesem unlösbaren Problem leiden, seufzen und an den Tankstellen immer mehr bezahlen müssen. Sprich, es wird der Falsche kommen. Ich war die Globalisierung des ganzen Geschehens. Läuft das schon eine Weile. Aber eben mit diesem Konflikt im innersten Kern des ganzen Geschehens fordert diesen starken Mann. Und das wird der Antichrist sein. Das wird der sein, auf den auch die Juden hereinfallen, sprich Israel hereinfallen, denn die suchen nichts lieber als den Frieden. Also die Formel, die die Lösung bringt, die endlich die Sache befriedet. Jesus hat ganz klar gesagt, wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den wird er dir annehmen. Sie werden auf den falschen Messias hereinfallen. Ja, und die ganze Welt. Und mit Israel die ganze Welt. Deshalb, oh, jetzt ist Zeit, jetzt muss ich aufhören. Deshalb ruft die ganze Situation, die da sich abspielt vor unseren Augen, nach dem wirklichen Problemlöser. Das ist der wiederkommende Herr Jesus Christus, kein anderer. Und wenn wir als Menschen, die Jesus kennen und die Bibel kennenlernen, immer, hoffentlich immer besser kennenlernen wollen, als solche Menschen nicht unsere ganze Hoffnung und Erwartung auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus setzen, fallen wir auf den Falschen herein. Wie viele Christen sind auf den Hitler hereingefallen? Glauben wir doch nicht, dass der Antichrist und der Scheinlöser, dass der rabiat als brüllender Löwe kommt, der kommt mit wunderbar einleuchtenden Parolen. Und eine von den Parolen ist bereits schon in der Diskussion. Weltfrieden gibt es nur durch Religionsfrieden. Das sagen bereits hochrangige Leute. Das ist vordergründig richtig. Da kann man eigentlich gar nicht dagegen sein. Warum? Weil die letzten, nicht bloß in Nordirland, sondern eben auch im Nahen Osten, weil die letzten Gründe dieser Auseinandersetzung, dieses Blutvergießens, religiöse sind. Deshalb die Parole Religionsfrieden. Und dann geht es eben zur Sache in der Weise, dass man dann um des Religionsfriedens willen Jesus opfert. Was war das gerade, Undi? Ja, klar. Also die Situation ruft nach, sage ich, der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. Er wird als Messiaskönig zu Israel kommen. Da bin ich mit dem, was gestern Abend gesagt wurde, sage ich noch einmal voll und ganz mit einig. Es geht hier um die sichtbare Wiederkunft Jesu. Es wurde Paulus als Prototyp erwähnt. Ich erwähne noch ein anderes Modell, nämlich das Modell im Alten Testament Josef. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Das wird geschehen, wenn Jesus sichtbar wiederkommt als Messiaskönig für sein Volk. So. Also, am Zeitgeschehen abzulesen. Israel als Zeichen für die Endphase der Endzeit. Eltern müssen es sich zur Aufgabe machen, ihren heranwachsenden Kindern, das fängt ja schon mit dem zweiten oder dritten Lebensjahr an, ihren Kindern beizubringen, dass sie die Uhr lesen lernen. Nun gibt es ja heute verschiedene Uhren, aber ich denke jetzt an die Uhren, die Zeiger haben. Man hat ja gesagt, Israel ist der Zeiger Gottes an der Weltenuhr. Und es ist sicherlich ein Erfolg, wenn Eltern feststellen, aha, mein Kind kann jetzt die Uhr ablesen. Sie kann mir sagen, wie spät es ist, wie viel Uhr es ist. Wir sollten es als Erwachsene gelernt haben, an der Weltenuhr auch die Zeit abzulesen. Israel als Zeiger Gottes auf der Weltenuhr. 5:12. Hitler soll gesagt haben, in seinem wahnwitzigen Fanatismus, er höre immer erst grundsätzlich 5:12 auf. 5:12. Wir sollten das Alarmsignal 5:12 registrieren. Dann bleiben wir wach. Nun lasst uns beten. Herr Jesus, du musstest einmal deinen Zeitgenossen das Zeugnis ausstellen, mit sehenden Augen sehen sie nicht, mit hörenden Ohren hören sie nicht. Wir müssen da und dort mit Erschrecken feststellen, dass dieser Prozess auch in unseren Tagen so verläuft. Gib, dass wir nicht zu denen gehören, die das alles sehen und nicht die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Du willst, dass wir wach sind, wach in der Beurteilung des Zeitgeschehens, wach bleiben in dem, was uns in deinem Wort gesagt ist, was du wirklich auch für ein Ziel hast mit deinem Volk Israel und mit der ganzen Welt. Hab Dank, dass du ein Heilsgott bist, ein Gott, der nicht will, dass der Mensch umkommt. Du willst nicht den Tod, das von dir geschieden sein, sondern du willst Heil und Rettung. Und hab Dank, dass alles Unheilsgeschehen letztlich nur Durchgang ist auf dem Weg zu deinem großen Heilsziel. Amen.